Heute bei «Apropos», warum Buben schlecht benotet werden als Mädchen. Gleiche Leistung, schlechtere Noten. Buben und Mädchen werden unterschiedlich benotet. Nicht extra, unbewusst. Den gleichen Effekt gibt es auch bei fremdsprachigen Kindern. Die haben einen Nachteil gegenüber denen, die daheim mit Deutsch aufwachsen. Der Bias zwischen den Geschlechtern kennt man schon aus anderen Ländern. Jetzt ist er in der Schweiz nachgewiesen worden. Wie gross ist der Unterschied? Und warum gibt es das überhaupt? Das fragt mich Oliver Zielmann, der Co-Chef vom Recherchedesk von Tamedia. Und zwar machen wir es in einer neuen Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Oli.
Salut Philipp.
Oli, bist du ein guter Schüler gewesen?
Ach, schwankend, sagen wir mal. Also, der ist gut, aber der ist auch. Meine Eltern Sorgen gehabt.
Notenschnitt in der Sek?
Ja, damals hatten wir so ein grundständiges Gymnasium gehabt und da bin ich am Anfang ganz gut gewesen, da an einem Fünfer rum und dann im Übergang teilweise also hart am Vierer gekratzt. Am Schluss ist es dann wieder ein bisschen
rauf. Sehr gut. Und hast du dich einmal so richtig benachteiligt gefühlt bei den Noten?
Ja, ist natürlich jetzt auch schon eine Zeit her, gell? Wir reden da also von den 80er Jahren. Ich habe mir das aber natürlich auch überlegt und ich habe ja 4 Kinder oder von 3 Buben und die habe ich alle gefragt. Oder? Wir haben das also wirklich ausführlich diskutiert am Mittagstisch, das Thema, das ich da mache. Wir haben die Runde gemacht und dann hat also der eine von meinen Gieren erzählt, ein Ereignis, das wirklich noch interessant ist. Der ist ja eingeordnet worden in der mittleren Stufe von der Sek damals, wo dann von der Primar gekommen ist. Oder? Und dann ist er dort angekommen, hat er aber sofort extrem gute Noten gehabt, 5,5 Schnitt und so. Und dann wegen dieser Durchlässigkeit hat es dann schnell mal geheißen, aufgrund von der Noten müsste er jetzt da in höhere Leistungszug. Hat aber den Rest gehabt und ist wieder so toll aufgefallen in der Schule, ihm gestört und geschwätzt und so. Und dann hat er also wirklich der Lehrer dann ihm gesagt, als er im Rest war, also die Noten würden ja schon stimmen, aber er sei also nicht Material da für das Gymnasium. Oder? Und hat dann also quasi mehr oder weniger wirklich klar durchblicken, dass es da aufgrund von seinem Verhalten eigentlich das nicht geht, dass er raufgeht, wo aber die Noten das hergegeben haben. Er ist ja aufgestiegen. Oder? Also das ist so ein bisschen ein Beispiel, wo ich so jetzt noch so halb beitragen aus meinem Umfeld.
Und schon sind wir mit im Thema drin. Du hast eine Geschichte geschrieben in 2 Teilen. Und die Aussage von dieser Geschichte ist, dass in Schweizer Schulen offenbar Mädchen systematisch bevorzugt werden. Das ist eine recht harte Aussage. Zuerst, von was für Fächern reden wir da überhaupt?
Also untersucht worden sie in einer Studie vom Bildungsprofessor Stefan Wolter und von der Chantal Ogenfuss 2 Fächer. Wir reden von Deutsch und von Mathe. Die beiden Fächer haben sie genauer angeschaut. Und was sie gemacht haben, ist eigentlich recht interessant. Die sind auf 2. Sek-Klasse in Basel-Stadt gegangen. Also da haben alle Sek-Schüler, 2. Sek-Schüler Basel-Stadt genommen in den Jahren von 2016 bis 2019. Also während 3 Jahren haben sie das immer wieder gemacht und haben alle dann ihre Zeugnisnoten eingesammelt. Oder? Und haben geschaut, was haben die so für Zeugnisnoten. Und das Interessante ist, dass alle Sek-Klassen gleichzeitig auch noch einen standardisierten Leistungstest müssen machen müssen. Oder? Das ist ein sogenannter Check-Test, so heisst es der. Die in Basel-Stadt und auch in den Kantonen in der Nordwestschweiz, die kennen den. Und der funktioniert ganz anders als Zeugnisnoten. Oder? Dort wird von einem Institut von uns ein Leistungstest hergetan, der ist bei allen Schülerinnen und Schülern gleich, wird extern ausgearbeitet, extern bewertet. Oder? Also die Schule und die Lehrer kommen dort gar nicht rein. Das ist so etwas wie ein objektives Ergebnis, das die Schüler und Schülerinnen dann haben für Deutsch und Mathe. Und dann haben sie einfach schlicht den Testscore, oder? Also was die dann in Deutsch und Mathe im Test verglichen mit den Zeugnisnoten. Oder? Und dann, wenn also jemand zum Beispiel sagen wir mal jetzt im Deutsch im Test nach objektiven Leistungskriterien einen 4,5 hat und dann sieht man, dass der Betreffende halt im Zeugnis nur einen 4 hat, dann ist der quasi 0,5 Notenpunkt unterschätzt worden. Oder? Das ist dann die Aussage. In diesem Einzelfall, und das hat man dann halt hochgerechnet, auf über 3,500 Schülerinnen und Schüler.
Okay, und dass wir es jetzt wirklich genau verstehen, muss man sagen, in diesem Check-in-Test, dort wissen die, was bewerten, nicht, wer den Test geschrieben hat, Mädchen, Bub, was der für ein Hintergrund ist, das ist wirklich total objektiviert.
Total, oder? Das sind ja auch Aufgaben, die quasi von Fachpersonen ausgeschaffen werden und die werden dann gleichzeitig, also in der gleichen Woche mehr oder weniger gestellt, in 4 Kantonen, also Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau und Solothurn. Und die werden dann quasi auf Experten eingeht und auf Schwierigkeiten und die, was nachher auswerten, das sind externe Leute und die haben keine Ahnung, was das für Schülerinnen und Schüler sind, die da jeweils einen Test absolviert haben.
Okay, und dann haben wir das verglichen mit den eigentlichen Zeugnisnoten, wo man ja weiss, wer die Zeugnisnoten bekommt, Mädchen, Buben, was für einen Hintergrund die haben. Und dann haben wir herausgefunden, dass offenbar eine systematische Benachteiligung von Buben gibt. Wie gross ist denn die?
Aber wenn man jetzt, muss man sich vorstellen, wenn man jetzt quasi einen einzigen Bub dort rausnehmen würde und dann sagt, der hat ja, was weiß ich, einen Fünfer im Test, aber im Zeugnis nur einen Vierer sogar, dann würde man vielleicht relativ grosse Schwankungen feststellen, die aber dann im Einzelfall auch Zufall sein können. Oder? Also, das kann ja jeder einzelne Schüler und Schülerin kann ja dann auch zufällig irgendwie besonders schlecht benotet oder besonders gut benotet worden sein. Wenn man aber 3.500 Schülerinnen und Schüler über 3 Jahre vergleicht, jeweils, wenn sich dann Muster abzeichnen und wo signifikant ist, statistisch signifikant, dann kann man am Schluss unter Umständen von Effekten reden, die tatsächlich mehr oder weniger allgemein so gelten. Oder? Und das ist das, was sie gemacht haben. Jetzt mal reden wir am Anfang von Deutsch. Dort hat man jetzt mal festgestellt, dass es einen Effekt gibt, rein nur vom Geschlecht. Und das ist 0,104 Noten. Sprich, also sagen wir mal, wenn der Schüler ein männlicher Schüler, ein Bub, jetzt ein 4.5 macht in Deutsch, dann hat das Mädchen, das genau den gleichen Test macht und genau gleich leistungsfähig ist, wie er dann im Schnitt ein 4,6 etwas. Also ist wirklich leicht besser. Und das ist dann ein Durchschnittswert. Der Einzelne kann natürlich dann abweichen, aber das ist ein Durchschnittswert, der dann quasi gilt.
Und der Unterschied gibt es nicht nur zwischen den Geschlechtern. Es spielt offenbar auch eine Rolle, was man für einen Mutterspruch hat.
Genau, also das heisst, die Check-Tests, die standardisierten Tests, die aufzeichnen, was der Schülerinnen und Schüler, die es absolvieren, für eine Muttersprache hat. Also Deutsch als Zweitsprache nur hat und eine andere Sprache daheim redet oder wirklich Deutsch von daheim aus redet. Und dort, bei diesen zwei Populationen, wenn man so will, von Schülerinnen und Schülern, hat man auch Abweichungen festgestellt, dass also die fremdsprachigen Jugendlichen im Schnitt 0,104, irgendwie so etwas, also schlicht etwa 0,1 Notenpunkt schlechter abschneiden als die deutschsprachigen, wiederum bei genau gleicher Leistungsfähigkeit. Wichtig ist jetzt, dass sich die Effekte kumulieren. Sprich, wenn man ein Mädchen ist, das daheim Deutsch redet, dann hat man den Vorteil von 0,143 Noten, einfach aufgrund vom Geschlecht. Oder? Hat man aber dann zusätzlich noch die 0,1, weil man halt deutschsprachig und nicht fremdsprachig ist. Und auf diesem Weg hat man dann schon bereits die deutschsprachigen Mädchen, wo halt 0,25 Punkte besser sind als die fremdsprachigen Buben. Oder? Da reden wir dann schon von, sie bekommt 4,75, während er halt nur eine 4,5 hat. Oder? Also die Effekte verstärken sich, wenn man die Gruppe schneidet.
Und es ist ja nicht der einzige Effekt. Offenbar spielt es auch eine Rolle, ob man in einer Klasse ist, die eher gut performt oder in einer Klasse, die eher schlecht performt. Inwiefern spielt das eine Rolle?
Das ist der dritte Effekt, den sie gemessen haben. Der ist ein bisschen kompliziert. Man muss ihn ein bisschen erklären, er ist aber wirklich eigentlich wahnsinnig interessant und alle Lehrerinnen und Lehrer, die da zuhören, werden sofort das kennen. Oder? Das Problem ist, oft ist es so, dass am Ende des Semesters sieht halt die Lehrerin oder Lehrer Durchschnittszahl, sagen wir mal in Deutsch, von einer Klasse. Jetzt, das Problem taucht dann auf, wenn der Durchschnitt besonders hoch oder besonders tief ist gegenüber anderen Klassen. Oder? Dann kommt man in eine, oder oft kommt man in einen Erklärungsnotstand. Warum ist jetzt die Klasse so gut oder so schlecht? Hast du da irgendwie zu schwierige Tests gemacht, zu einfache? Hast du gute Noten gegeben, zu schlechte Noten gegeben? Ältere Schulleitung, alle, man muss sich erklären. Oder? Und jetzt haben die Daten gezeigt, dass es tatsächlich so ist, alle Schüler, die in einer besonders guten Klasse sind, bekommen generell weniger gute Noten als die, die auch in einer besonders schlechten Klasse sind. Also es gibt quasi wie einen Bonus noch zusätzlich, den man hat, wenn man in einer schlechten Klasse ist, und dann wird man eher aufgewertet mit der Note. Und es gibt einen Malus, wenn man in einer besonders guten Klasse ist. Oder? Also das kann man auch berechnen, ist ein bisschen komplizierter, aber auch das. Und was sich jetzt herausstellt, und das ist ein bisschen das Fazit von dieser Studie, so wie wir es aufgeschrieben haben, was sich jetzt herausstellt, wenn man jetzt besonders Pech oder besonders Glück hat, also wenn man quasi maximal auseinanderliegt, dann wird der Notenunterschied richtig gross, oder? Also sprich, also im Extremfall, man ist jetzt ein deutschsprachiges Mädchen in einer besonders schlechten Klasse versus ein fremdsprachiger Bub in einer besonders guten Klasse. Oder wenn wir jetzt die beiden Extrembeispiele nehmen, oder? dann ist der Unterschied 0,6 Noten. Oder? Und jetzt wird es wirklich heftig. Oder? Also das heisst, die haben dann bei gleicher Leistung, nur aufgrund von den Bedingungen von Geschlecht, Fremdsprachen und Klasse, hat er also zum Beispiel 3,9 und sie hat 4,5. Und das ist natürlich karrierenentscheidend, oder? Und das sind ja Mittelwerte, das sind keine Extremwerte, das sind Durchschnittswerte, oder? Und dann kommen wir in einen Bereich hinein, wo wir dann wirklich müssen von einer Chancenungleichheit reden
müssen. Und dass wir es richtig verstehen, das sind alles unbewusste Bevorzugungen. Das ist nicht etwas, was ein Lehrer oder eine Lehrerin extra macht.
Genau, also es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass sich da jetzt, was weiß ich, irgendwie etwas abzeichnen, von wegen, sie haben da etwas gegen Buben oder gegen die Fremdsprachigen und so. Das verbietet ja schon allein die Breite von der Probe, oder? Das ist ja, wenn das würde stimmen, dann hätten wir ja, was weiß ich, Tausende von voreingenommenen Lehrern und Lehrerinnen. Das ist unrealistisch. Das sind unbewusste Effekte, die man noch schon kennt aus anderen Studien. Man kennt es aus dem Ausland schon. Jetzt sieht man, die spielen halt in der Schweiz auch. Wir sind auch alle Menschen, oder? Bloß die Leidtragenden sind ja halt wirklich gewisse Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Also von Schülern vor allem.
Es ist also nicht eine grosse Verschwörung der Lehrpersonen. Was sind denn die Gründe für die unterschiedlichen Noten?
Also ich habe mit dem Stefan Wolter geredet, Professor für Bildungsökonomie, der das erforscht hat, aber auch mit der Dagmar Rösler. Sie ist Zentralpräsidentin vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und ist selber auch Primarlehrerin und Praktikerin. Wir haben mit beiden quasi über das Phänomen geredet und es hat sich herausgestellt, sie haben verschiedene Faktoren genannt, die da auftreten. Und was beide relativ schnell einmal gesagt haben, was ein Faktor ist oder könnte sein, ist die Ambitionen, namentlich von den Buben. Damit wollen sie sagen, wenn ein Bub, das ist häufiger so, dass gerade Buben auffallen, dass sie es nicht vielleicht wahnsinnig Lust haben im Unterricht. Oder so ein bisschen abgehängt und es wird cool oder keine Lust und so. Oder? Häufig ist es aber offenbar so, dass gerade Mädchen eher auffallen, dass sie eben sehr ambitioniert auftreten, auch aufstrecken, mitmachen und so weiter. Oder? Das klingt jetzt ein nach einem Klischee, aber wenn ich das jetzt von so ausgewiesenen Experten höre, dann nehme ich das jetzt mal so für bare Münze. Und das Problem ist dann, dass das ambitionierte Auftreten überhaupt nicht ein Spiegel ist von der Leistungsfähigkeit. Oder? Das ist immer wieder ein Beispiel, das ich da erzählt habe von meinem Sohn. Also wie jemand auftritt, der jetzt einen Rest hat oder was auch immer, das heisst nicht, ob man gut oder schlecht ist in Deutsch. Und schon allein aber nur das, schon allein nur die Ambitionen, die ja der Lehrerkörper mitbekommt, kann dann tatsächlich einen Einfluss haben darauf, was der Betreffende auf eine Note bekommt. Und hier müssen wir uns vor Augen halten, dass wir ja von Deutsch reden im Wesentlichen bis jetzt. In Mathe zeigt sich der Unterschied fast nicht. Weil Mathe ist einfacher. Man, entweder hat man es dann geschafft oder nicht, die Lösung zu finden, da gibt es nicht viel zu diskutieren. Aber in Deutsch haben wir Aufsätze und da ist ein Messen von den Lehrerinnen und Lehrern drinnen und ist das jetzt eine coole Idee oder keine coole Idee, da kommt, das ist man nicht immer objektiv bewertbar, also absolut nachvollziehbar, oder? Und da kann eben so der erste Effekt kann dort bereits reinspielen bei der Notengebung.
Ist aber nicht der einzige Grund, oder?
Nein, es hat ja noch andere. Also ich setze jetzt da zu einem Vortrag, was Soziologie und Psychologie alles herausgefunden hat. Ein zweiter Grund, den sie genannt haben, ist der sogenannte Habitus. Da reden wir jetzt, in der Soziologie bezeichnen wir das als Auftreten, Umgangsform, Sozialverhalten, oder? Und der Herr Wolter hat mir ein interessantes Beispiel geschildert. Also die haben bei einer Studie offenbar verschiedene Fotos gezeigt, den Probanden von Ärzten, oder? Und im einen hat er halt ein Stethoskop angehabt und hat super seriös gewirkt, oder? Und im anderen halt ein bisschen verwahrlost. Und dann hat man dann gefragt, welches ist der vertrauenswürdigste Arzt? Und kann man ja vorstellen, wie es rausgekommen ist, oder? Also damit will man dann sagen, dass das Auftreten und der Habitus, das Mädchen hat quasi einen besseren Habitus, will sagen, sie verhalten sich eher so, wie man sich quasi der durchschnittliche Mensch, eine Schülerin und ein Schüler vorstellt. Oder? Also sie entsprechen eher dem, wo man sagt, okay, das ist jetzt eine gute Schülerin, ein guter Schüler. Oder? Und die Buben weichen von dem Habitus, den wir alle in unserem Kopf haben. Das ist wie der Arzt muss ein Stethoskop haben, sonst ist er kein Arzt. Oder? Und die Schülerin, muss sich so und so verhalten, sonst ist sie keine gute Schülerin. Also die weichen viel weniger von dem Habitus, der viel enger an dem ist, was man sich vorstellt. Oder? Und dort sind wir wieder ähnlich wie bei den Ambitionen. Das kann dann auch einen Rückkopplungseffekt haben, wenn es dann darum geht, eine Note zu vergeben. Oder? Dass man dann sagt, ja gut, ist nicht gymnasial, aber nie, wie ich vorher gesagt habe. Oder? Und dann können wir dann auch unter Umständen halt einfach schlechtere Noten, obwohl die Leistungsfähigkeit eigentlich nichts mit dem Habitus zu tun hat. Also ich habe mir das alles aufgeschrieben und habe, wie gesagt, im zweiten Artikel, können wir das nachlesen, da gibt es noch den sogenannten Pygmalion-Effekt. Das ist eine besonders krasse Sache. Da geht es eigentlich um selbsterfüllende Prophezeiungen. Oder? Pygmalion ist der Titel von einem Theaterstück von George Bernard Shaw. Und dort wettet ein Sprachwissenschaftler, dass er eine einfache Blumenverkäuferin quasi in eine Dame von der Gesellschaft kann verwandeln und nur indem er ihr die richtige Aussprache und Manieren beibringt. Also er tut sie quasi so wie trainieren, oder? Und in der Psychologie bezeichnet man den Effekt, das Phänomen, dass wenn man von jemandem etwas erwartet, leider schon nur mit der Erwartungshaltung, nachher tatsächlich Einfluss nehmen kann, auf was die betreffende Person nachher leistet. Man ist ein soziales Wesen und man merkt auch, was das Umfeld von einem erwartet, ob man irgendwie höhere Erwartungen oder weniger höhere hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel ein ausländischer Bub ist und merkt, hey, die erwarten nicht viel von mir, die haben das Gefühl, ich kann eh nichts, dann kann das quasi zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden und man leistet dann auch tatsächlich weniger, weil man sich selber so quasi wie einfach klein machen, oder? Mhm. Und das sind so subtile Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Schülerschaft, oder, wo da spielen, wo man auch können messen mit Experimenten, wo es wirklich gibt. Und das ist wichtig für die Lehrerschaft. Schon die Einstellung, die sie mitbringen, kann einen Einfluss haben auf das, was nachher rauskommt, oder? Und das ist bekannt, aber ist natürlich auch schwierig für die Lehrerinnen und Lehrer. Die können nicht immer super objektiv sein, aber da sieht man halt, dass halt so Effekte in dort spielen, oder? Hm. Und die letzten zwei, die ich noch hatte, ist eigentlich klar, also die eigene Erfahrung, klar, man kennt dann die Kinder und hat eine lange Geschichte mit denen und wenn er einen Aufsatz schreibt, dann weiss man halt genau, das ist jetzt halt der, oder? Und dann, ja, die Beeinflussung kann man gar nicht abstellen, während man checkt, dass er nicht hat, dann weiss er nicht, was das für ein Schüler ist, oder? Hingegen der Lehrer und Lehrerin weiss das, den Einfluss kann man gar nicht abstellen, so wie ich das sehe. Und dann gibt es letztlich noch den letzten Punkt, den der Walter noch beschrieben hat, das ist etwas, was speziell Buben haben. Sie orientieren sich offenbar sehr stark orientieren an einem Rang, den sie haben innerhalb der Klasse. So ein bisschen, wenn die Buben das Gefühl haben, sie stehen notenmässig auf einem höheren Rang, also nicht jetzt einfach absolut gute Noten, sondern einfach besser als die anderen, dann sind sie super stark motiviert und machen nachher noch bessere Leistungen. Oder? Wenn sie aber das Gefühl haben, sie sind rangmässig unten, dann geben sie schnell auf. Oder? Also dann werden sie auch weniger leistungsstark. Oder? Und das heisst, wenn jetzt eine ungerechte Note kommt und man ungerechtfertigterweise tiefer eingestuft wird, das Mädchen kann das so Rückkopplungseffekt haben, oder? Und die nachher immer schlechter werden, weil sie das Gefühl haben, es bringt eh nichts. Oder? Und das ist der letzte Effekt, den sie gefunden haben. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man halt, was alles in so einem Klassenzimmer passiert. Oder? Ein psychologisches Hin und Her zwischen den Schülern und der Lehrerschaft. Und es ist eigentlich klar, dass da am Schluss nicht super objektive Noten rauskommen. So, oder? Das ist eigentlich logisch, wenn man sich das alles mal überlegt. Aber gleich gibt es da halt Opfer in dem Fall. Also Buben und Fremdsprachige, die auch wieder den Preis zahlen.
Also wenn man jetzt seine Gründe zusammenfasst, muss man sagen, es geht ganz viel um Wahrnehmung. Also wie Lehrpersonen Schülerinnen und Schüler wahrnehmen, wie Schülerinnen und Schüler sich selber wahrnehmen. Wie kann man das verändern? Also es gibt ja das Problem, du hast gesagt, kennt man aus dem Ausland. Ich nehme an, da hat es auch schon Versuche gegeben, das zu lösen. Was sind denn mögliche Ansätze, um die Situation zu verbessern?
Also es gibt offenbar tatsächlich Lösungen, das habe ich auch besonders spannend gefunden. Und zwar hat man dann offenbar auch festgestellt, dass wenn man der Lehrerschaft das zurückspiegelt, weil das ja unbewusste Effekte sind, ist es ja eben gerade so, dass sie das eigentlich ja nicht wollen. Oder? Wenn man ihnen das sagt, im Fall, du hast da einen leichten Einschlag, oder? Bei den Geschlechtern, bei den Fremdsprachigen, whatever, oder? Bei den guten Klassen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Lehrerin oder der Lehrer hat einen triftigen Grund, das kann es ja geben, oder, im Einzelfall. Oder wahrscheinlicher, sie sagt, oh shit, okay, ja, das sehe ich jetzt da, die Zahl, das hätte ich jetzt nicht gedacht und so. Und die Erfahrung zeigt und Tests zeigen, dass er nachher im nächsten Jahr oder quasi in den darauffolgenden Test das korrigiert selber. Also man fährt es nachher selber an, korrigieren. Das heisst, was es eigentlich bräuchte, wäre ein Feedback für die Lehrerinnen und Lehrer mit so Studien. Und Frau Rösler, die ja jetzt immerhin oberste Lehrerin ist, wenn man so will, von der Schweiz, hat auch gesagt, das fänden sie eigentlich gut, wenn es das gäbe. Das gibt es einfach im Moment nicht, aber das wäre etwas, wo wahrscheinlich würde tatsächlich helfen.
Also der Schule ist das Problem bewusst, aber sie machen noch nicht viel dagegen.
Gut, jetzt ist die Studie zuerst mal in der Schweiz. Ob sie das so bewusst ist, weiss ich jetzt nicht. Also vielleicht machen wir es jetzt ein bisschen bewusst, oder? Also vor allem die Studie selber. Was es natürlich bräuchte, sind eben die so Tests wie die Check-Tests. Es gibt auch andere Anbieter in anderen Kantonen, die das machen. Das ist eigentlich in vielen Kantonen da. Aber eben, was dann wahrscheinlich, jetzt spekuliere ich, also was es dann wahrscheinlich bräuchte, ist halt nochmal, nebstens, dass man die Kinder und Jugendlichen testet, müsste man halt auch ein organisiertes Feedback an die Lehrer dann geben. Aufgrund von dem, ob das geht, weiss ich jetzt nicht. Aber das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit.
Bis es so weit ist, wird es ja sicher noch einen Moment gehen. Wenn man jetzt Eltern ist von Buben zum Beispiel, oder wenn man älter ist und daheim kein Deutsch redet, was soll man denn machen? im Kind ein Krawattchen anlegen vielleicht oder besonders schön strehlen? Oder was gibt es da für Rotschläge jetzt von dir, wo du dich wirklich lange mit der Thematik auseinandergesetzt hast?
Was der Herr Wolter mir noch gesagt hat, es gibt halt auch private standardisierte Tests, die man einfach machen kann, oder? Und jeder kann das absolvieren, oder? Und es hindert niemand daran, wenn er jetzt, gerade zum Beispiel, wenn er an einer Grenze ist, von, ob er jetzt quasi in eine gute Lehre reinkommt oder ins Gymnasium oder in einen höheren Leistungszug, so einen Leistungstest zu absolvieren, oder? Und dann halt auch aufgrund von dem, der vielleicht beim Lehrmeister oder bei anderen schauen, dass man vielleicht Zeugnisnoten kann korrigieren oder noch eine zweite Meinung zu dem hat, oder? Also die Möglichkeiten gibt's.
Wunderbar. Danke, Oli.
Ja, ist gern geschehen.
Den zweiteiligen Report von Oli Zielmann verlinken wir euch sehr gerne verlinken im Episodenbeschreib und euch allen sehr ans Herz legen. Ist wirklich sehr interessant. Diese Folge von «Apropos» hat Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.